Hallo und herzlich willkommen zu Bibel in einem Jahr. Heiliger Geist, öffne uns heute neu mit Mut und innerer Klarheit. Amen. Und dann geht's auch schon los.
Einleitung. Den Brüdern, den Juden in Ägypten, unseren Gruß zuvor. Eure Brüder, die Juden in Jerusalem und in der Landschaft Judäa, wünschen euch Frieden und Heil. Ja, Gott wolle es euch gut ergehen lassen und des Bundes gedenken, den er mit Abraham, Isaak und Jakob, seinen treuen Knechten, geschlossen hat. Er schenke euch allen ein Herz, das bereit ist, ihn zu verehren und seinen Willen zu tun mit starkem Mut und williger Seele. Er schließe euch das Herz auf für sein Gesetz und seine Gebote und schaffe euch Frieden. Er erhöre auch eure Gebete und wende euch seine Gnade zu und verlasse euch nicht in der Zeit der Not. Das sind die Gebete, die wir auch jetzt für euch darbringen. Während der Regierung des Demetrius im Jahre 90 haben wir Juden an euch geschrieben in der äußersten Trübsal, die in jenen Jahren über uns hereingebrochen war, seitdem Jason und sein Anhang vom Heiligen Lande und vom Königreiche abgefallen waren und man das Tor verbrannt und unschuldiges Blut vergossen hatte. Da haben wir zum Herrn gebetet und haben auch Erhörung gefunden. Wir haben Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht und die Lampen angezündet und die Schaubrote aufgelegt. Und nunmehr feiert ja die Tage des Laubhüttenfestes im Monat Kislev, gegeben im Jahre 188. Die zu Jerusalem in Judäa wohnenden Juden sowie der Hohe Rat und Judas wünschen dem Aristobulus, dem Lehrer des Königs Ptolemäus, der vom Geschlecht der gesalbten Priester stammt, sowie den Juden in Ägypten Heil und Gesundheit. Aus großen Gefahren durch Gottes Hilfe gerettet, sind wir ihm aufrichtig dankbar als solche, die zum Kampfe gegen den König immer bereit sind. Er selbst hat ja die verjagt, die sich in der heiligen Stadt zum Kampfe bereit gemacht hatten. Ermordung des syrischen Königs Antiochus im Tempel der Nanäa in Persien. Denn als der Fürst mit seinem für unüberwindlich gehaltenen Heere nach Persien gekommen war, wurden sie im Tempel der Nanäa erschlagen, indem die Priester der Nanäa sich einer List bedienten. Antiochus war nämlich mit seinen Freunden an den Ort gekommen unter dem Vorwande, er wolle sich mit der Göttin vermählen, in der Tat aber zu dem Zweck, die reichen Schätze gleichsam als Mitgift hinzunehmen. Die Priester des Nanäa-Tempels holten sie nun zwar hervor, da jener aber mit nur wenigen Begleitern in den Tempelbezirk gekommen war, schlossen sie, sobald Antiochus eingetreten war, das Heiligtum zu, öffneten dann die in der Decke verborgene Tür, warfen Steine herab und zerschmetterten den Fürsten. Denn zerstückten sie die Leichen, hieben ihnen die Köpfe ab und warfen sie den draußen Stehenden zu. Gepriesen für alles sei unser Gott, der die Gottlosen so dahingegeben hat. Auffindung und Verwendung des heiligen Feuers durch Nehemia. Da wir am 25. des Monats Kislev die Reinigung des Tempels zu feiern gedenken, haben wir es für unsere Pflicht gehalten, euch davon Kenntnis zu geben, damit auch ihr das Fest in der Weise der Laubhütten begeht und zur Erinnerung an das Feuer, als Nehemia nach Erbauung des Tempels und des Altars wieder ein Opfer darbrachte. Als nämlich unsere Väter einst nach Persien weggeführt wurden, nahmen die damaligen frommen Priester heimlich etwas vom Feuer des Altars und verbargen es in der Höhlung einer Zisterne, die gerade wasserleer war, darin brachten sie es so sicher unter, dass kein Mensch den Ort kannte. Als es nun nach Verlauf vieler Jahre Gott gefiel, schickte Nehemia, den der König von Persien hergesandt hatte, die Nachkommen jener Priester, die das Feuer versteckt hatten, mit der Weisung hin, das Feuer zu holen. Als sie uns aber berichteten, kein Feuer, sondern nur schlammiges Wasser gefunden zu haben, befahl er ihnen, davon zu schöpfen und es zu bringen. Da nun alles zu dem Opfer Erforderliche zugerichtet war, befahl Nehemia den Priestern, sie möchten mit dem Wasser die Holzscheite und die darauf liegenden Fleischstücke begießen. Als dies geschehen war und nach einiger Zeit die Sonne, die bis dahin hinter Wolken verborgen gewesen war, hell zu scheinen begann, flammte ein großes Feuer auf, so dass alle in Erstaunen gerieten. Während nun das Opfer verzehrt wurde, verrichteten die Priester ein Gebet, die Priester und alle Anwesenden, indem Jonathan den Anfang machte und die übrigen, auch Nehemia, einstimmten. Das Gebet lautete aber folgendermaßen: Herr, Herr, Gott, Schöpfer aller Dinge, du furchtbarer und gewaltiger, du gerechter und barmherziger, du der alleinige König und Wohltäter, der du allein gute Gaben verleihst, der du allein gerecht, allmächtig und ewig bist, der du Israel aus allem Unheil errettest, der du unsere Väter dir auserwählt und geheiligt hast. Nimm dieses Opfer an für dein ganzes Volk Israel und behüte und heilige dein Erbteil, Bringe uns Zerstreute wieder zusammen. Befreie die unter den Heiden in Knechtschaft Lebenden. Blicke die Verachteten und Verabscheuten gnädig an und lass die Heiden erkennen, dass du unser Gott bist. Strafe die, welche uns unterdrücken und im Übermut uns misshandeln. Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte, wie Mose es verheißen hat. Die Priester sangen ihre Loblieder dazu. Sobald nun die Fleischstücke des Opfers verbrannt waren, ließ Nehemia mit dem übrigen Wasser große Steine begießen. Sofort schlug da eine Flamme empor, die aber von dem auf dem Altar entgegenstrahlenden Lichte verdunkelt wurde. Als aber die Sache bekannt wurde und man dem Könige von Persien berichtete, dass an der Stelle, wo die in Gefangenschaft weggeführten Priester das Feuer verborgen hatten, Wasser zum Vorschein gekommen sei, womit dann Nehemia und seine Genossen das Opfer geweiht hätten, da ließ der König, nachdem er die Sache genau untersucht hatte, den Ort umzäunen und dadurch für heilig erklären. Auch ließ der König denen, welchen er wohlwollte, reiche Geldgeschenke zukommen. Nehemia aber und die Seinigen nannten dies Nefta, das heißt auf Deutsch Reinigung. Meistens aber wird es Nefta genannt. Mitteilungen aus älteren heiligen Urkunden und Hinweis auf neuere Büchersammlungen. Man findet in den Urkunden nicht nur, dass der Prophet Jeremia den in die Gefangenschaft ziehenden etwas von dem Feuer wegzunehmen befahl, wie soeben berichtet worden ist, sondern auch, dass der Prophet nach Überreichung des Gesetzbuches die Weggeführten ermahnte, die Gebote des Herrn nicht zu vergessen und sich in ihrem Sinn nicht irre machen zu lassen beim Anblick der goldenen und silbernen Götzenbilder mit ihrem Schmuck. Auch noch durch andere Reden dieser Art ermahnte er sie, das Gesetz nicht aus ihrem Herzen entschwinden zu lassen. In der Schrift stand auch geschrieben, dass der Prophet infolge einer göttlichen Weisung das Zelt und die Bundeslade sich nachtragen ließ und dass er nach dem Berge hinging, von dessen Höhe Mose einst das Erbland Gottes gesehen hatte. Nach seiner Ankunft fand Jeremia dort eine geräumige Höhle, in die er das Zelt, die Lade und den Räucheraltar hineinbrachte und sodann den Eingang verstopfte. Mehrere von denen, die ihn dort begleitet hatten, kamen hierauf, um sich den Weg zu merken, konnten ihn aber nicht wiederfinden. Als Jeremia das erfuhr, machte er ihnen Vorwürfe und sagte ihnen, dass der Ort unbekannt bleiben solle, bis Gott sein Volk wieder zusammenbringen und sich ihm gnädig erweisen würde. Dann erst würde der Herr diese Geräte wieder zum Vorschein kommen lassen. Und die Herrlichkeit des Herrn würde in der Wolke erscheinen, wie sie sich zur Zeit Moses gezeigt habe und wie auch Salomo gebeten hätte, dass die Stätte hoch verherrlicht werden möchte. Es war da auch berichtet, wie jener mit Weisheit begabte Salomo das Opfer zur Vollendung und Einweihung des Tempels darbrachte, und ebenso, wie Mose einst zum Herrn gebetet hatte und Feuer vom Himmel herabgefallen war und die Opferstücke verzehrt hatte. Denn ebenso betete auch Salomo, und das Feuer, welches herabfuhr, verzehrte die Brandopfer. Mose hat ja einst gesagt, weil das Sündopfer nicht gegessen wurde, ist es verzehrt worden. Ebenso hat auch Salomo das achttägige Fest gefeiert. Es fanden sich aber nicht nur gerade diese Tatsachen in den Schriften, nämlich in den Denkwürdigkeiten Nehemias berichtet, sondern auch, dass er als Stifter einer Bibliothek die Bücher über die Könige und Propheten sowie die Schriftwerke Davids und Briefe von Königen über Weihgeschenke gesammelt habe. Ebenso hat auch Judas die Schriften, wie wegen des Krieges, den wir zu führen hatten, streut worden waren, vollständig wieder gesammelt. Und wir besitzen sie noch, Jee. Solltet ihr etwas davon nötig haben, so sendet Leute, die es euch von hier abholen. Schluss des Briefes mit der Aufforderung zur Teilnahme an der Tempelweihe. Da wir nun das Fest der Tempelweihe zu feiern gedenken, so lassen wir euch dies Schreiben zugehen. Ihr werdet also wohl tun, diese Tage auch zu feiern. Unser Gott aber, der sein ganzes Volk gerettet und ihnen allen das Erbteil und das Königtum, das Priestertum und die Heiligung verliehen hat, wie er es durch das Gesetz verheißen hat, dieser Gott, auf den wir unsere Hoffnung setzen, wird sich unser bald erbarmen und uns aus den Ländern, soweit der Himmel reicht, an der heiligen Stätte wieder vereinigen. Er hat uns ja bereits aus großen Nöten befreit und die Stätte gereinigt. Was nun aber die Geschichte des Judas Makkabäus und seiner Brüder betrifft, sowie den Bericht über die Reinigung des großen Tempels und über die Einweihung des Altars, ferner die Kriege gegen Antiochos Epiphanes und dessen Sohn Antiochos Eupator, sowie die himmlischen Erscheinungen, die denen zuteil wurden, die für das Judentum ruhmvoll und als Helden stritten, so dass sie trotz ihrer geringen Zahl das ganze Land eroberten und die Horden der heidnischen Barbaren verjagten und den weltberühmten Tempel wiedergewannen, die Hauptstadt befreiten, die Gesetze, die abgeschafft werden sollten, wieder zur Geltung brachten, weil der Herr in aller Güte ihnen gnädig war. Dies alles, was Jason von Cyrene in 5 Büchern berichtet hat, wollen wir versuchen, in ein einziges Buch zusammenzuziehen. Denn indem wir die Menge der Zahlen und die Schwierigkeit erwogen, die aus der Fülle des Stoffs denen erwächst, die sich in die geschichtlichen Berichte hineinarbeiten wollen, so sind wir für solche, die zu lesen wünschen, auf angenehme Unterhaltung bedacht gewesen, dagegen für solche, welche die Tatsachen im Gedächtnis behalten möchten, auf Erleichterung überhaupt, aber auf den Nutzen aller, denen dies Buch in die Hände fallen sollte. Für uns freilich, die wir die Mühe dieses Auszugs übernommen haben, ist die Sache nichts Leichtes, vielmehr ein Geschäft des Schweißes und der Nachtwachen, gleich wie es auch nichts Bequemes ist, wenn man ein Gastmahl zurüstet und auf den Genuss anderer bedacht ist. Dennoch wollen wir die Mühe gern auf uns nehmen, weil viele uns dafür dankbar sein werden. Dabei haben wir die genaue Ermittlung der einzelnen Tatsachen dem Geschichtsschreiber anheimgestellt und lassen es uns lediglich angelegen sein, den an einen Auszug zu stellenden Forderungen zu genügen. Wie nämlich bei einem neuen Hause der Baumeister die Sorge für die ganze Ausführung des Baues zu tragen hat, während derjenige, welcher die Zeichnungen und Malereien ausführt, nur das für die Ausschmückung Erforderliche besorgen muss, so ist es. Scheint mir's auch hier bei uns der Fall, das Eindringen in die Tiefe und das umfassende Berichterstatten und die sorgfältige Erforschung aller einzelnen Tatsachen, das ist Sache des eigentlichen Geschichtsschreibers. Dagegen das Streben nach Kürze des Ausdrucks und der Verzicht auf ausführliche Darstellung ist dem zu gestatten, der nur eine Umformung des Stoffes vornimmt. So wollen wir uns denn nunmehr, nachdem wir uns so lange mit der Vorrede beschäftigt haben, der Erzählung selbst zuwenden. Denn es wäre ja töricht, in der Einleitung zu einem Geschichtswerk weitschweifig zu sein, nachher aber den geschichtlichen Bericht selbst kurz abzutun. I. Erster Teil. Heliodoros Angriff auf den Tempelschatz und die ersten Verfolgungen unter Antiochos Epiphanes. Während also die heilige Stadt für ihre Bewohner in tiefem Frieden lag und die Gesetze aufs Beste beobachtet wurden, infolge der Frömmigkeit des Hohenpriesters Onias und um seines Hasses der Gottlosigkeit willen, da kam es oftmals vor, dass selbst die Könige die heilige Stätte ehrten und den Tempel durch ihre reichsten Zuwendungen verherrlichten, so dass unter anderem auch Seleukos, der König von Asien, aus seinen eigenen Einkünften alle Kosten bestritt, die der Opferdienst verursachte. Ein gewisser Simon aber aus dem Stamme Benjamin, dem das Amt des Vorstehers der Tempelverwaltung übertragen war, geriet mit dem Hohenpriester in Streit, wegen der städtischen Marktaufsicht. Und da er gegen Onias nicht recht behalten konnte, begab er sich zu Apollonius, dem Sohne des Thrasoes, der damals Statthalter in Kölesyrien und Phönizien war, und berichtete diesem, die Schatzkammer des Tempels in Jerusalem sie mit unermesslichen Reichtümern angefüllt, so dass die Menge des Geldes unzählbar sei und in keinem Verhältnis zu den Kosten der Opfer stehe. Es sei aber wohl möglich, dass dies alles dem Könige zur Verfügung gestellt würde. Als nun Apollonius mit dem Könige zusammentraf, machte er ihm Mitteilung von dem Gelde, das zu seiner Kenntnis gekommen war. Der König aber erwählte seinen Reichskanzler Heliodorus und entsandte ihn mit dem Befehl, er solle sich das vorbezeichnete Geld ausliefern lassen. Heliodorus machte sich sofort auf den Weg, und zwar unter dem Vorwande, die Städte in Kölesyrien und Phönizien bereisen zu wollen, in der Tat aber den Wunsch des Königs zur Ausführung zu bringen. In Jerusalem angekommen und von dem hohen Priester und der Stadt freundlich aufgenommen, machte er Mitteilung von der ihm gemachten Anzeige, legte den Grund seines Kommens dar und erkundigte sich, ob die Sache sich wirklich so verhalte. Da eröffnete ihm der Hohepriester, dass es sich um hinterlegte Gelder von Witwen und Waisen handle. Einiges gehöre auch dem Hyrkanus, dem Sohne des Tobias, einem hoch angesehenen Manne. Die Sache verhalte sich nicht so, wie der gottlose Simon verleumderisch angegeben habe. Das Ganze betrage vielmehr nur 400 Talente Silber und 200 Talente Gold. Es sei aber durchaus unzulässig, dass diejenigen geschädigt würden, welche ihr Vertrauen auf die Heiligkeit der Städte und auf die Ehrwürdigkeit und Unverletzlichkeit des weltberühmten Tempels gesetzt hätten. Heliodorus aber erklärte aufgrund des königlichen Befehls, den er in Händen hatte, mit aller Bestimmtheit, das Geld müsse in den königlichen Schatz abgeführt werden. Er setzte also einen Tag fest und ging hinein, um die Besichtigung des Tempelschatzes vorzunehmen. Da geriet die ganze Stadt in eine gewaltige Bestürzung. Die Priester warfen sich in ihren Priestergewändern vor dem Altar nieder und riefen laut gen Himmel zu dem, der das Gesetz über die anvertrauten Gelder gegeben hatte, er möge die Gelder denen, die sie hinterlegt hätten, unberührt erhalten. Wer die äußere Erscheinung des Hohenpriesters ansah, dem musste das Herz bluten. Denn sein Aussehen und seine veränderte Gesichtsfarbe verrieten die Bestürzung seines Inneren. Furcht und Zittern des ganzen Leibes hatte den Mann ergriffen, wodurch denen, die ihn ansahen, der in seinem Herzen brennende Schmerz offenbar wurde. Die Leute aber stürzten haufenweise aus den Häusern, um gemeinsam zu beten, weil die heilige Stätte in Verachtung zu geraten drohte. Die Frauen füllten die Straßen an, mit Trauergewändern unter der Brust gegürtet. Die Jungfrauen, die in den Häusern eingeschlossen waren, liefen teils an die Haustüren, teils auf die Mauern ihres Hofes, teils schauten sie zu den Fenstern hinaus. Alle aber sprachen mit zum Himmel erhobenen Händen Gebete aus. Es war ein Jammer zu sehen, wie die ganze Volksmenge durcheinander gemischt sich auf die Knie warf und wie der Hohepriester von gewaltigem Schmerz ergriffen, in banger Erwartung schwebte. Während diese nun den allmächtigen Gott anflehten, dass er die anvertrauten Gelder den Eigentümern in aller Sicherheit unversehrt erhalten wolle, suchte Heliodorus seinen Beschluss zur Ausführung zu bringen. Als er aber bereits mit seinem Gefolge an Ort und Stelle in der Schatzkammer stand, ließ der Herr, der Väter und der Herrscher über alle Gewalt eine wunderbare Erscheinung eintreten, so dass alle, die sich dort zu versammeln gewagt hatten, von der Macht Gottes betroffen, in eine sie völlig lähmende Verzagtheit gerieten. Es erschien ihnen nämlich ein Pferd, auf dem ein furchtbarer Reiter saß und das mit dem prächtigsten Geschirr geschmückt war. In vollem Lauf heranstürmend schlug es mit den Vorderhufen auf Heliodorus ein, der auf ihm sitzende Reiter aber glänzte in goldener Rüstung. Noch zwei andere Jünglinge erschienen vor Heliodorus von ausgezeichneter Stärke, in glänzender Schönheit und prächtiger Kleidung. Diese traten von beiden Seiten an ihn heran und geißelten ihn unaufhörlich, indem sie ihm viele Schläge versetzten. Da fiel er plötzlich zu Boden und verlor das Bewusstsein völlig. Man ergriff ihn und legte ihn auf eine Tragbahre. Denselben Mann, der eben noch mit zahlreichem Gefolge und allen seinen Trabanten in die vorgenannte Schatzkammer eingetreten war, trug man weg, da er sich selbst nicht helfen konnte. Alle hatten die Machtbezeugung Gottes klar erkannt. Er aber lag nun da, durch Gottes Eingreifen sprachlos geworden und jeder Hoffnung auf Rettung beraubt. Die Juden aber priesen den Herrn, der seine Stätte so wunderbar verherrlicht hatte. Und der Tempel, in dem kurz vorher noch Furcht und Bestürzung geherrscht hatte, war infolge der Erscheinung des allmächtigen Herrn mit Freude und Jubel erfüllt. Sogleich baten nun einige von Heliodorus Freunden den Onias, er möge doch den Höchsten anrufen und so dem in den letzten Zügen liegenden Manne das Leben retten. Weil nun der Hohepriester in Besorgnis war, der König könne auf den Gedanken kommen, es sei von den Juden ein Verbrechen an Heliodorus begangen worden, brachte er ein Opfer für die Genesung des Mannes dar. Während nun der Hohepriester das Sühnopfer vollzog, erschienen dem Heliodorus dieselben Jünglinge noch einmal in denselben Gewändern, traten vor ihn hin und sagten, statte dem Hohenpriester Onias vielen Dank ab, denn nur aus Rücksicht auf ihn hat der Herr dir das Leben geschenkt. Du aber, der du vom Himmel her die Geißelhiebe erhalten hast, verkünde aller Welt die große Macht Gottes. Nach diesen Worten verschwanden sie. Heliodorus brachte nun seinerseits dem Herrn ein Opfer dar, verpflichtete sich gegen den Retter seines Lebens zu großen Gelübden, verabschiedete sich freundlich von Onias und kehrte mit seinem Gefolge zum Könige zurück. Er bezeugte allen unverhohlen die Wundertaten des höchsten Gottes, die er mit eigenen Augen gesehen habe. Als aber der König ihn fragte, wer wohl dazu geeignet wäre, noch einmal nach Jerusalem gesandt zu werden, erklärte er, wenn du einen Feind oder einen Gegner deiner Regierung hast, so sende ihn dorthin. Du wirst ihn dann mit Geißelhieben zerschlagen zurückerhalten, wenn er überhaupt mit dem Leben davonkommt. Denn an jener Stätte waltet in Wahrheit eine göttliche Macht. Denn er selbst, der seine Wohnung im Himmel hat, ist der Wächter und Beschützer jener Stätte. Und wenn jemand in böser Absicht dahin kommt, so schlägt er ihn tot. So ist die Sache mit Heliodorus und der Bewahrung des Tempelschatzes verlaufen. Der vorhin erwähnte Simon aber, der zum Verräter des Staatsschatzes und seines Vaterlandes geworden war, verleumdete den Onias, als sei er selbst es gewesen, der den Heliodorus tätlich angegriffen und das ganze Unheil angerichtet habe. So erfrechte er sich, den Wohltäter der Stadt, den Fürsorger für seine Volksgenossen und den Eiferer für die Gesetze als Staatsverräter zu bezeichnen. Als nun die Feindschaft sich dermaßen steigerte, dass durch einen von Simons Parteigenossen sogar Mordtaten verübt wurden, da erwog Onias das Gefährliche dieser Parteiungen. Und da er erfuhr, dass Apollonius, der Statthalter von Köle Syrien und Phönizien, in seiner Wut die Bosheit Simons noch steigerte, begab er sich zum Könige, nicht um seine Mitbürger zu verklagen, sondern weil er auf das Wohl seines Volkes im Ganzen wie im Einzelnen bedacht war. Denn es war ihm klar, dass ohne Fürsorge der Staatsregierung die öffentliche Ruhe nicht wiederhergestellt werden könne und dass Simon von seinem Unverstand nicht ablassen würde. Als Seleukus aber mit Tode abgegangen war und Antiochus mit dem Beinamen Epiphanes die Regierung angetreten hatte, erschlich sich Jason, der Bruder des Onias, die hohenpriesterliche Würde, indem er dem Könige bei einer Unterredung 360 Talente Silber und von einer anderen Einnahme noch 80 Talente versprach. Außerdem verhieß er, sich schriftlich noch für eine andere Summe, nämlich für 150 Talente, verbindlich zu machen, wenn es ihm gestattet würde, aus eigener Macht ein Gymnasium und einen Ringplatz für Jünglinge herzustellen und den Juden in Jerusalem das Bürgerrecht von Antiochien zu verleihen. Als nun der König ihm dies bewilligte und er so zur Herrschaft gelangt war, fing er sofort an, bei seinen Landsleuten griechische Sitten einzuführen. Er schaffte die für die Juden bestehenden menschenfreundlichen Vorrechte ab, welche die früheren Könige gewährt hatten, und zwar durch Vermittlung des Johannes, des Vaters jenes Eupolemus, der als Gesandter nach Rom geschickt worden war, um dort Freundschaft und ein Waffenbündnis zu schließen. Weiter hob er die gesetzmäßigen Staatseinrichtungen auf und ließ neue ungesetzliche Bräuche an ihre Stelle treten. So erbaute er zum Beispiel ohne Scheu gerade am Fuße der Burg ein Gymnasium und suchte die edelsten Jünglinge zum Tragen des griechischen Hutes zu verleiten. So wurde denn die Vorliebe für die griechischen Sitten und der Übertritt zum ausländischen Wesen infolge der maßlosen Verruchtheit des gottlosen Jason, der gar nichts von einem hohen Priester an sich hatte, so stark, dass die Priester sich nicht mehr um den Altardienst kümmerten, sondern mit Verachtung des Tempels und unter Vernachlässigung der Opfer sich beeilten, an den gesetzwidrigen Aufführungen von Wettkämpfen auf dem Ringplatze nach der Aufforderung zum Diskuswerfen teilzunehmen. Sie achteten eben die Ehren, die bei den Vätern Wert gehabt hatten, für nichts und hielten das, was den Griechen als rühmlich galt, für das Schönste. Darum gerieten sie auch in eine schlimme Lage, denn die, deren Lebensführung sie nacheiferten und denen sie in allen Stücken gleich werden wollten, eben diese bekamen sie zu Feinden und Zwingherren. Denn gegen die göttlichen Gesetze zu freveln ist nichts Geringes, das wird ja die Folgezeit klar herausstellen. Als man nun die fünfjährigen Kampfspiele zu Tyrus in Gegenwart des Königs feierte, sandte der verruchte Jason Festgesandte, die das antiochische Bürgerrecht besaßen, als Vertreter Jerusalems dahin. Diese hatten 300 Drachmen Silbers zu dem Opfer für Herkules zu überbringen. Die Überbringer sprachen jedoch die Bitte aus, man möge das Geld nicht für ein Opfer verwenden, weil sich das nicht schicke, sondern man möge es für einen anderen Zweck verwenden. So war dies Geld also nach der Absicht des Übersenders zu dem Opfer für Herkules bestimmt. Aber mit Rücksicht auf die Überbringer wurde es zum Bau von Kriegsschiffen verwendet. Als aber Apollonius, der Sohn des Menestheus, bei Gelegenheit des Regierungsantritts des Königs Ptolemäus Philometor nach Ägypten gesandt worden war und Antiochus erfuhr, dass dieser eine ihm zuwiderlaufende Politik verfolge, so war er auf seine eigene Sicherheit bedacht. Er begab sich deshalb nach Joppe und kam dann nach Jerusalem. Hier wurde er von Jason und der Bürgerschaft glänzend empfangen und mit einem Fackelzug und Freudengeschrei bewillkommnet. Darauf zog er mit seinem Heere nach Phönizien. Nach Verlauf von 3 Jahren entsandte Jason den Menelaus, den Bruder des schon erwähnten Simon, um dem Könige das Geld zu überbringen und mehrere dringende Angelegenheiten zu erledigen, in Betreff derer Mahnungen an ihn gerichtet worden waren. Dieser wusste aber die Gunst des Königs zu gewinnen und verherrlichte ihn durch Lobpreisungen, wobei er sich die Miene eines einflussreichen Mannes gab. So verschaffte er sich denn das hohe Priestertum, indem er den Jason um 300 Talente Silber überbot. Nachdem er nun die königliche Bestätigung erhalten hatte, kehrte er zurück, ohne irgendeine für das hohe Priestertum erforderliche Eigenschaft zu besitzen und nur mit der Wut eines rohen Tyrannen und dem Grimm eines wilden Raubtieres ausgestattet. So sah sich denn Jason, der einst seinen eigenen Bruder arglistig verdrängt hatte, jetzt ebenso von einem anderen verdrängt und als Flüchtling ins Land der Ammoniter vertrieben. Menelaus befand sich nun zwar im Besitz der Herrschaft, aber von dem Gelde, das er dem Könige versprochen hatte, zahlte er nichts, obschon Sostrates, der Befehlshaber der Burg, ihn darum mahnte. Dieser hatte nämlich die Beitreibung der Gelder zu besorgen. Aus diesem Grunde wurden sie beide vom Könige vorgeladen. Und Menelaus ließ als seinen Stellvertreter im hohen Priestertum seinen Bruder Lysimachus zurück, Sostrates aber den Krates, den Obersten der Zyprier. Als die Dinge nun soweit gediehen waren, begab es sich, dass die Einwohner von Tarsus und Malus sich empörten, weil sie der Antiochis, dem Kebsweibe des Königs, als Geschenk zugewiesen worden waren. In aller Eile hatte sich nun der König an Ort und Stelle begeben, um die Dinge dort in Ordnung zu bringen, und hatte als seinen Stellvertreter den Andronikus zurückgelassen, einen seiner vornehmsten Würdenträger. Da glaubte Menelaus, eine günstige Gelegenheit zu seiner Rettung gefunden zu haben. Er brachte also einige von den Goldgeräten des Tempels auf die Seite und schenkte sie dem Andronikus. Bei anderen gelang es ihm, sie nach Tyrus und in die umliegenden Städte zu verkaufen. Als Onias dies sicher erfahren hatte, rügt er es scharf, nachdem er sich in eine Freistadt bei Daphne, einem Vorort von Antiochien, zurückgezogen hatte. Daher nahm Menelaus den Andronikus beiseite und forderte ihn auf, den Onias umzubringen. Dieser begab sich also zu Onias, leistete ihm, da ihm die Anwendung einer List empfohlen war, unter Eidschwüren den Handschlag und überredete ihn, obgleich die Sache dem Onias verdächtig erschien, aus der Freistadt herauszukommen, worauf er ihn, ohne alle Scheu vor dem Recht, sofort erstach. Über diese Tat waren nicht nur die Juden, sondern auch viele von den anderen Völkern aufgebracht und über die ruchlose Ermordung des Mannes entrüstet. Als dann der König aus Zilizien zurückgekehrt war, brachten die Juden der Hauptstadt die Anklage bei ihm an. Und auch die Griechen bezeugten ihre Entrüstung über die rechtswidrige Tötung des Onias. Antiochus war über das Geschehene herzlich betrübt. Er vergoss Tränen des Mitleids im Hinblick auf die Besonnenheit und hohe Sittenreinheit des Hingeschiedenen. Und voller Zorn ließ er sofort dem Andronikus den Purpur abnehmen und die Kleider vom Leibe reißen und ihn dann in der ganzen Hauptstadt herumführen, bis an die Stelle, wo er die Schandtat an Onias verübt hatte. Dort ließ er den Meuchelmörder hinrichten. So hat der Herr ihm mit der verdienten Strafe vergolten. Weil aber viele Beraubungen des Tempelschatzes in der Stadt von Lysimachus unter Mitwissen des Menelaus ausgeführt waren und das Gerücht davon sich auswärts verbreitet hatte, rottete sich das Volk gegen Lysimachus zusammen, nachdem schon viele Goldgeräte verschleppt worden waren. Als nun die Volkshaufen in Aufregung und voller Wut waren, bewaffnete Lysimachus etwa 3000 Mann und fing an, mit Gewalt vorzugehen, wobei ein gewisser Tyrannus, ein Mann von vorgerücktem Alter, nicht minder aber auch von argem Unverstand, die Hauptrolle spielte. Da sie aber sahen, dass Lysimachus sogar einen Angriff ins Werk setzte, griffen die einen nach Steinen, andere nach dicken Holzstangen, einige rafften auch von dem daliegenden Staube zusammen und schleuderten alles durcheinander auf Lysimachus und seine Leute, wodurch sie viele von ihnen verwundeten, einige auch zu Boden schlugen, alle aber in die Flucht trieben und den Tempelräuber selbst bei der Schatzkammer totschlugen. Um dieser Vorkommnisse willen wurde eine gerichtliche Untersuchung gegen Menelaus eingeleitet. Und als der König nach Tyrus gekommen war, brachten drei Männer, die vom Hohen Rate abgeordnet waren, die Klage bei ihm an. Als nun Menelaus sich bereits überführt sah, versprach er Ptolemäus, dem Sohne des Dorimenes, eine große Summe Geldes, damit er den König ihm günstig stimmen sollte. So nahm denn Ptolemäus den König mit sich in einen Säulengang, als wollte er ihn frische Luft schöpfen lassen, und stimmte ihn um, so dass er den Menelaus, der doch die Schuld an allem Unheil trug, von den Anklagen freisprach. Dagegen jene Ärmsten, die sogar, wenn sie ihre Sache vor einem Gerichtshofe der Scythen geführt hätten, als unschuldig freigesprochen worden wären, zum Tode verurteilte. So mussten denn die Männer, die für die Stadt und die judäischen Gemeinden und für die heiligen Geräte eingetreten waren, alsbald die ungerechte Strafe über sich ergehen lassen. Das war auch der Grund, weshalb einige Tyrier aus gerechtem Unwillen über das begangene Verbrechen die Kosten zu einem ehrenvollen Leichenbegängnis für sie hergaben. Menelaus aber blieb infolge der Habgier der Machthaber im Besitz seiner Würde und erwies sich, da es mit seiner Bosheit immer schlimmer wurde, als ein arger Verräter an der Sache seiner Mitbürger.
Herr,
Danke, dass du uns heute durch diese Texte erinnerst, wie kostbar ein klares Bekenntnis zu dir ist. Stärke unseren Glauben und gib uns heute den Mut, in Liebe deutlich für das einzustehen, was du uns aufs Herz legst.